sagst. Es ist wie beim dritten Date mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren. Nur, dass er den hier nicht reinhämmert.
Und mit diesen romantischen Worten des Kommentators Florian Eckel begrüßen wir euch zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Mert.
Und mein Name ist Hitch. Nein, Stefan natürlich. Mert, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Soweit, wie geht's dir?
Du, danke. Ich kann nicht klagen. Wochenende war ereignisreich bei mir. Aber ja, heute ist Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Eine neue Folge. Wir haben es euch letzte Woche schon versprochen. Die Euroleague. Ja, ein äußerst spannender Wettbewerb, über den wir heute sprechen wollen. Und dann gab es natürlich auch noch die ersten Länderspiele nach der WM. Jogi Löw konnte seine neue Mannschaft präsentieren und hat gegen Frankreich ein 0:0 erreicht, gegen den Weltmeister. Da muss man ja heutzutage schon jubeln. Darüber werden wir natürlich sprechen. Dann sprechen wir über Dänemark gegen die Slowakei. Ein 3:0 kann ich schon mal vorwegnehmen für die Slowaken. Ein Futsal-Torwart im Tor, gegen den ich auch schon mal auf der Platte stehen durfte. Und dann, ja, gibt es noch so kleine Hintergrundinformationen. Toni Kroos und Leroy Sané, wie ist das Verhältnis da? Toni Kroos hat ja seine Aussage getätigt zu dem, zu seinem sportlichen Leistung von Leroy Sané, aber auch zu seiner Einstellung. Und darüber wollen wir natürlich auch nochmal kurz sprechen. Und ich denke, Mert, du hast dich vorbereitet auf die Europa League, das weiß ich, deswegen kannst du damit gleich mal beginnen.
Richtig, ich würde sagen, dann fangen wir auch mal gleich an mit der Gruppe A. Da ist natürlich auch direkt mal ein deutsches Team vertreten und zwar sieht die Gruppe aus wie folgt. Und zwar ist da Leverkusen, Ludogorets, Zürich und AEK Larnaca. Und ja, außer Zürich sagen wir die anderen beiden Teams jetzt nicht so viel. Und ich glaube, dass da Leverkusen als Gruppenerster weiterkommen sollte. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich denke, wenn man sich mal die Mannschaften so ein bisschen unter die Lupe genommen anschaut, dann kann man allein an den Marktwerten der Teams ablesen, dass das eine ziemlich eindeutige Sache sein soll. Bayer Leverkusen hat einen Marktwert, nämlich, kann man bei den Freunden von Transfermarkt einsehen, 377 Millionen. Und da kommen alle anderen Teams zusammen nicht ansatzweise ran, liegen da deutlich zurück. Und auf Platz 2 aber die Mannschaft, die du hier nicht genannt hast, Ludogorets nämlich. Also Zürich hast du ja als zweite Mannschaft eingeschätzt in dieser Gruppe, als zweitstärkste. Und Ludogorets hat einen Marktwert von 46 Millionen. Ist dann doch nochmal das Doppelte von Zürich und Zürich ja das Doppelte von Larnaca. Also die teilen sich gut ein und ich glaube, so wird auch am Ende das Gruppenergebnis aussehen. Nicht abgelesen von den Marktwerten nur, aber ich glaube auch, dass das die Stärke ist insgesamt in dieser Gruppe. Bayer Leverkusen für mich ganz klarer Favorit. Müssen sie machen, haben sehr viel Potenzial in der Truppe, haben wir in den letzten Wochen schon angesprochen. Aber ob sie dieses Potenzial immer so abrufen können, da steht ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier, wie man immer so schön sagt.
Richtig.
Und da wird man sehen, ob sie da konstant sind. Aber du denkst auch, Leverkusen macht das, oder?
Also ich gehe davon aus, dass Leverkusen tatsächlich als Tabellenerster da weiterkommen sollte. Zu deiner Einschätzung muss ich natürlich sagen, Geld schießt nicht immer Tore. Da hole ich mal die erste Phrase direkt mal raus.
Sagen wollen.
Das Problem ist ja auch immer für die deutschen Teams, vor allem in der Euroleague, ist so, dass ja die deutsche Liga und die deutschen Teams ja europaweit so gut angesehen werden, dass die deutschen Teams quasi immer als Favorit in die Spiele gehen. Und da liegt ein bisschen so die Gefahr drin, dass die deutschen Teams halt deren Gegner dann ein bisschen unterschätzen oder das ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen und dann halt mit der Doppelbelastung der Bundesliga das nicht wirklich koordinieren können mit der Rotation und all sowas. Aber ich glaube schon, dass Leverkusen trotz alledem die Qualität hat, da auf jeden Fall weiterzukommen.
Ja, das so ein bisschen mit dem Unterschätzen, was du eben angesprochen hast, hat unsere zweite deutsche Mannschaft hier in der Euroleague, RB Leipzig, ja schon in der Qualifikation gerade für den Wettbewerb erfahren. Da hatten die ja schon ein wenig Krach, sagen wir ja hier auch ganz gern. Hat es natürlich jetzt trotzdem geschafft und da ist die Gruppe B, RB Leipzig, RB Salzburg, Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim, eine sehr, sehr interessante Gruppe, muss man sagen. Denn Celtic Glasgow ist auf jeden Fall nicht nur aufgrund des Stadions und der Historie ein sehr, sehr interessanter Verein, sondern auch natürlich Vielleicht nicht mehr so wie vor 10 Jahren noch, aber ist schon im europäischen Fußball ja ein kleines Schwergewicht, kann man sagen. Hat da auf jeden Fall einen guten Ruf und immer tolle Stimmung im Stadion natürlich. Da sind zwei Mannschaften dabei, da hast du einen Begriff jetzt geprägt in den letzten Wochen hier, den habe ich hier öfter mal gehört, letzte Woche auch schon, jetzt darfst du es sagen,
Ja,
Mike.
also Gruppe B, da findet nämlich das El Plastico statt. RB Salzburg gegen Leipzig. Ja, gab es so, glaube ich, auch noch nie, dass ja, zwei Vereine in einer Gruppe sind, die denselben Sponsor haben oder denselben Background, würde sage ich mal. Ja, da bin ich echt gespannt, wie sich das gestalten wird. Du kannst ja, wir haben das ja schon mal angesprochen. Was glaubst du denn, was passieren wird, wenn es mal tatsächlich so um die Wars geht und
Ja,
um die entscheidenden Punkte? Was glaubst du, wer macht's?
also ich glaube, dann wird RB Leipzig den Zuschlag erhalten am Marketing-Table. Dann wird gebrainstormt und dann sagen sich alle, welche Mannschaft ist denn förderlicher für uns? Ich meine, RB Salzburg hat jetzt zum 11. Mal hintereinander die Champions League-Quali nicht geschafft. Und RB Leipzig ist das Projekt, was jetzt noch am frischesten ist aus dem Hause RB. Und ich glaube, dann werden die Punkte da am Tisch mal kurz so ein bisschen rübergeschoben, wie
Okay.
ich sie gerade die Bewegung zu dir mache. Da wird das mal kurz rübergeschoben, die paar Pünktchen, und dann kommt RB weiter, RB Leipzig weiter. Mensch, jetzt muss man aufpassen hier in dieser Gruppe. Ja, und natürlich über eine Truppe haben wir noch gar nicht gesprochen. Rosenborg Trondheim, ja, das sind die kompletten Underdogs, oder?
Würde ich so sagen. Ich glaube, Celtic, ja, in den letzten Jahren auch immer in der Euroleague tatsächlich stabil gewesen. Jetzt mit Dembele leider einen Stürmer abgegeben, aber Celtic halt mit der Leidenschaft, was sie da haben und mit dem Hexenkessel in dem Stadion, ja, glaube ich schon, dass Celtic da mit ja, Favorit ist, um weiterzukommen. Aber wie da die Platzierung aussehen wird, wer Erster, Zweiter wird, kann ich so nicht
Wie
sagen.
bitte? Kannst du
Muss
dich nicht äußern, Matt?
ich ganz ehrlich gestehen, ja. Bin ich
Ja.
gespannt. Muss ich abwarten. Kann ich nichts zu sagen. Was glaubst du denn?
Ja, also ich bin da ganz klar. Ich sage RB Leipzig auf 1 und ich sage Celtic Glasgow. Ja, gefällt mir nämlich sehr gut, das Stadion. Deswegen Glasgow, hoffe ich, die machen den zweiten Platz und dann RB Salzburg auf 3 und Rosenborg Trondheim. Tut mir leid, aber bleibt da nur die klare Außenseiterrolle. Da komme ich auch wieder mit den Marktwerten. Also die haben einen Marktwert von 18 Millionen Gesamtmarktwert der ganzen Mannschaft.
Okay.
Ich meine, das ist nicht mal das Gehalt von Cristiano Ronaldo oder diversen Spielern. Das wird nichts. Ja, schade, aber mal schauen, wie Celtic das macht. Ich hoffe, die machen das, die Jungs, und kommen weiter. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Und wäre natürlich auch so ein schön bisschen da gegen die RB-Front zu schlagen und sich da durchzusetzen gegen die ganz großen Millionen. Würde ich mich freuen. Ja, dann kommen wir zu Gruppe H. Da ist nämlich die dritte deutsche Mannschaft aktiv. Und das wisst ihr alle aus den letzten Wochen. Da gibt es jemanden hier in diesem Raum, der sich ja mit diesem Team jetzt speziell beschäftigt hat, mit dem neuen Trainer auch nicht gerade grün geworden ist. Sind jetzt noch keine Freunde und hat da ja oftmals jetzt schon die Keule geschwungen in Richtung, er sieht schwarz etc. Ich zitiere jetzt nur mal. Da ist nämlich Eintracht Frankfurt. Ja, die Jungs aus Frankfurt von der Eintracht Lazio Rom, Marseille ist auch dabei und dann noch ein Team aus Zypern. Ich habe den Namen hier nicht voll drauf. Apollon steht hier bei mir,
Richtig,
Matt.
richtig.
Ja.
Ja, bei mir auch. Ich würde sagen, das ist tatsächlich die stärkste Gruppe in der Euroleague. Lazio Rom braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Einer der stärksten Teams überhaupt in der Euroleague. Letztes Jahr eine ganz gute Saison, auch in der Liga gespielt. Marseille auch immer stark in der Euroleague. Die performen europaweit auch tatsächlich immer stark. Und ja, wie du schon erwähnt hast, meine speziellen Freunde aus Frankfurt. Aus der Sicht also aus der deutschen Sicht würde ich mich natürlich freuen, wenn das tatsächlich klappt, wenn die Gruppenphase da überstehen. Aber ich sehe tatsächlich leider Lazio Rom und Marseille ein bisschen stärker.
Wird schon wieder dunkel vor deinen Augen, mein
Es
Lieber.
wird schon wieder leicht dunkel und kriege schon ein bisschen Schwindelgefühle auf jeden Fall. Ja, sehe ich die beiden Teams vor Frankfurt und das Team aus Zypern wird tatsächlich dann den letzten Platz einnehmen, schätze
Also,
ich. Und ja, und dann.
Seitdem Kevin Prince Boateng da weg ist, bist du ein bisschen gegen die Frankfurter. Ja?
Ja, es liegt nicht
Die
nur.
Bad Boys, ne? Die fehlen dir da jetzt im
Es
Team.
liegt tatsächlich nicht nur an Boateng, weil der war natürlich auch ja, ein großer Teil der Leistungsträger und ein ganz wichtiger Mann, aber die haben auch ja, den Kopf der Mannschaft verloren mit Niko Kovac. Wolf mussten sie abgeben, der ist zu Dortmund gegangen und das sind schon mal Spieler,
Wäre schon spannend gewesen, das zu sehen mit Niko
ja,
Kovac.
auf jeden Fall,
Ja.
das hätte ich auch gern gesehen, aber ja, die mussten halt einige Spieler abgeben. Zum Glück ist Rebic noch geblieben. Und da muss man halt gucken, wie sich das wirklich findet.
Vielleicht wird der Kostic auch wieder stark. Ich meine, man sieht es ja, die Spieler, die den HSV verlassen haben, auf einmal treffen sie alle wieder und sind nicht nur in Interviews lautstark, sondern auch auf dem Platz wieder.
Ja, Kostic hat ja so ein bisschen einen Fluch, ne? Ist zu Stuttgart gegangen, dann sind die abgestiegen. Er ist zum HSV gegangen, sind abgestiegen.
Ja,
Ist jetzt
gut.
bei Frankfurt.
Sind die ab. Warum mehr? Also,
Also, da muss
du
man halt
legst mir
gucken.
hier Worte in den Mund.
Da muss man natürlich abwarten.
Ah, das ist dunkel. Das habe ich aber in deiner Bundesliga-Analyse hier, habe ich das nicht gehört, dass Frankfurt da zu den Abstiegskandidaten gehört.
Ja,
Da war Kostic vielleicht noch nicht da. Vielleicht
richtig,
war das
richtig. Da war er noch
davor.
nicht da
Ah.
tatsächlich. Der ist ja ein bisschen später dazu gekommen. Aber ja, wie gesagt, Frankfurt hat, glaube ich, jetzt eine ganz, ganz schwere Saison vor sich. Halt mit dem Umbruch. Und wie gesagt, die haben ganz, ganz wichtige Leute verloren. Vorneweg halt Niko Kovac, der wirklich der Vater des Erfolgs war, sozusagen. Und ja, deswegen, naja, wie
Da
gesagt,
klimpert es in der Phrasenkasse gerade.
ich würde mich freuen, wenn Frankfurt weiterkommt aus deutscher Sicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, ich sehe es ebenso wie du, Mert, muss ich ja zugeben. Schweres Brett da für Frankfurt. Lazio Rom, wie du es gesagt hast, spielen sehr guten Ball, sind auch über die Jahre jetzt eingespielt, können eine gute Rolle spielen. Marseille sowieso. Von den Marktwerten her
Da
komme ich
bist du
jetzt,
wieder, da hast
komme
du
ich
wieder
wieder,
recherchiert.
komme ich wieder. Eintracht Frankfurt da auch tatsächlich in der Gruppe auf Platz 3 von den Marktwerten her. Mit 147 Millionen Gesamtmarktwert. Die haben halt natürlich ordentlich Marktwerte abgegeben, wie du es schon angesprochen hast. Da rede ich natürlich von den Spielern. Lazio Rom 339 Millionen, ganz klar auf Platz 1, fast 100 Millionen mehr als Marseille. Marseille 258 Millionen Marktwert, Gesamtmarktwert. Ja, ich glaube allerdings, dass Marseille den ersten Platz eintüten wird. Und dann braucht Eintracht Frankfurt ganz, ganz viel Glück und ja, schlechtes Essen in Italien, dass Lazio Rom das nicht schafft und auf Platz 3 landet. Ich glaube, die Römer sind tatsächlich zu stark und werden das eintüten und werden den zweiten Platz erreichen. Und damit ist Eintracht Frankfurt die einzige Mannschaft, jetzt nach unserer Einschätzung, die die Gruppenphase, einzige deutsche Mannschaft natürlich, die die Gruppenphase nicht überstehen wird.
Ja, richtig. Dann ja, würde ich so einschätzen. Ja, bleibt uns dann nur noch zu sagen, was glaubst du denn oder wer ist denn für dich der absolute Favorit in der Euroleague? Da kommen natürlich noch einige Mannschaften hinzu aus der Champions League,
Genau,
aber.
wir haben aber auch Mannschaften nicht genannt, jetzt wie Arsenal London ist dabei, mit
Genau.
Unai Emery als neuem Trainer. Und auch einen sehr starken Kader, wirst du mir sicherlich zustimmen. AC Milan ist auch dabei, die wollen dieses Jahr auch wieder groß angreifen. Chelsea London ist dabei, da musste ich zweimal gucken, ob ich mich da nicht in den Jahren vertue. Die sind wirklich dabei und ich glaube, dass die halt ja, alles dafür tun werden und das Ding auch eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher, holen werden. Natürlich sind in den letzten Jahren eher die spanischen Teams ganz groß gewesen in der Europa League, auch wenn Manchester United 2017 das Ding geholt hat
Oh Gott.
mit meinem Freund,
Mit deinem
mit
speziellen Freund.
kleine Anekdote, der José der Woche, ja, José ist diese Woche gestolpert vorm Länderspiel, England gegen Spanien war er zugucken und ihm wurde dann aber auch ganz schnell aufgeholfen von einem netten Herrn, der eine Jacke Here to Help, hier um zu helfen, getragen hat und ihm dann nett hochgeholfen hat. Und Jose hat sogar mal ein Lächeln über die Lippen gebracht, wahrscheinlich aber nur über sich selber und nicht über die Hilfe. Ja, also manche sagen, er hat gesagt, lass mich liegen. Ja, also die spanischen Teams sind da eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark, aber ich glaube in diesem Jahr absolut an Chelsea.
Okay, ja,
Du nicht?
ich muss sagen, ich bin genau wie du tatsächlich überrascht, dass Chelsea wirklich dabei ist. leider halt in der Liga wirklich nicht es geschafft haben, in die Champions League zu kommen. Arsenal, da muss man auch sich die Augen reiben, dass sie tatsächlich nur in der Euroleague sind. Ja, spanische Teams hast du angesprochen. Sevilla natürlich auch wieder dabei, ja, Euroleague quasi gepachtet haben die letzten Jahre,
Ja,
wirklich
sind auch
überzeugt haben.
amtierender Führender in der Liste mit 5 Titeln.
Ja, und wie gesagt, da muss man auch noch mal abwarten, wer aus der Champions League wirklich dazu kommt. Aber ja, da muss man jetzt kein Hellseher sein, um zu sagen, dass wirklich ja, die Teams aus den Top-Ligen, aus den englischen Top-Ligen, Arsenal, Chelsea, wirklich zu den Top-Favoriten gehören. Und wie du es schon gesagt hast, dann kommen noch spanische Teams dazu, wie Sevilla und möglicherweise auch Villarreal. Ja, für mich persönlich würde es natürlich auch freuen, wenn die türkischen Teams sich positiv da hervortun. Fenerbahce und Beşiktaş sind ja dabei. Beşiktaş letztes Jahr ja, in der Champions League eine ganz gute Rolle gespielt, dann gegen Bayern leider rausgeflogen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn sie in der Euroleague jetzt mal ein bisschen eine Duftnote da lassen würden.
Ja, und die haben ja jetzt einen Top-Torhüter. Letztes
Ja.
Jahr im Champions League-Finale gestanden, also.
Ja, deswegen mal abwarten. Also ich sehe tatsächlich auch Arsenal und Chelsea, dass sie weit kommen. Dann, wie gesagt, die spanischen Teams wie Real Sevilla, und dann muss man halt abwarten, wer tatsächlich von der Champions League noch dazu stößt.
Ja, also ich denke, wie gesagt, Chelsea wird das machen. Du hast es sehr gut gesagt mit den spanischen Teams. Auch die türkischen Teams hast du gut eingeschätzt, denke ich, kann ich mal so sagen. Weitere Mannschaften sehe ich hier nicht im Teilnehmerfeld, die mich jetzt noch groß überraschen könnten. Ich sehe gerade Glasgow Rangers sind auch dabei. Das wäre schön, wenn die beiden dann nochmal im Stadtduell Celtic und Glasgow später aufeinandertreffen. Ja, Bayer Leverkusen hat die Chance zum deutschen Rekordsieger der Euroleague aufzuschließen. Das ist nämlich Borussia Mönchengladbach, Mert, mit
Oha,
2 Titeln. Bayer
okay.
Leverkusen hat schon einmal den Wettbewerb gewonnen und könnte also in diesem Jahr gleichziehen mit Gladbach. Wie schätzt du denn die deutschen Mannschaften ein? Also wir haben jetzt in unseren Favoriten, waren sie jetzt nicht dabei. Denkst du nicht, RB Leipzig könnte so eine Rolle spielen?
RB Leipzig hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, dass ich die leider nicht so stark sehe wie in den letzten Jahren. Aber nö, für die Überraschung sind sie auf jeden Fall gut. Sie sind ja, gut genug. Die Qualität ist da, um wirklich weit zu kommen in der Euroleague. Da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, wie da die Konstellation sind und wer die Gegner dann sind. Ja, die Gruppe werden sie auf jeden Fall überstehen, und dann muss man halt schauen, wer kommt und wie man die Balance zwischen der Liga und der Euroleague hinkriegt. Aber ja, RB auf
Schätzt
jeden
du den
Fall.
Kader breit genug ein dafür?
Oh, relativ schwer, also relativ schwer zu sagen. Rangnick hat ja schon angekündigt, dass er im Winter schon wieder zwei neue holen muss oder holen will. Und ja, da bleibt halt abzuwarten, ob das auch wirklich funktioniert mit Rangnick und dem Team. Da haben wir ja die Problematik schon angesprochen. Was ist, wenn es mal nicht läuft? Wer
Sehr gut,
grätscht dann
Mert, sehr
dazwischen?
gut.
Ja, deswegen, ja, RB sehe ich wirklich, also qualitativ sind sie da. Die Frage ist echt nur, ob sie wirklich performen. So, letztes Jahr gegen Beşiktaş hat man schon gesehen, wie viel Schwierigkeiten sie hatten. So ein Timo Werner, dem ist immer noch schwindelig, und wie du schon gesagt hast, so also
100%.
wahrscheinlich noch die Europacs. Und ja, für die ist das halt auch was Neues. Da kommen neue Stadien, neue Teams.
Ist ja vielleicht auch so ein Übergangsjahr für RB, kann man so sehen. Ich denke, wie gesagt, Julian Nagelsmann habe ich in den letzten Wochen schon angesprochen, wenn der dort Trainer wird, von dem halte ich ja sehr, sehr viel, dann glaube ich, wird RB eine Waffe und deswegen glaube ich, ist das jetzt so ein Übergangsjahr. Ich denke, ja, wie du sagst, wenn man ganz gute Teams jetzt bekommt, dann nach der Gruppenphase, dann ist was möglich in Richtung Viertelfinale, Halbfinale. Und dann wissen wir immer, Mert, in diesen Spielen, ne, da kommt es auf Nuancen an. Und
Richtig,
wenn
richtig.
die dann in die richtige Richtung ja,
Ja.
ausschlagen, dann kann es was werden für RB. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, die Zeit von RB, die kommt in den nächsten Jahren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Aber in diesem Jahr, da sind zu starke Mannschaften dabei in der Spitze. Und deswegen ja, wird sich das dann darüber lösen. Über Chelsea, über spanische Teams. Ja, werden wir mal sehen, was da passiert.
Ja, was ich mir hier noch notiert habe, beziehungsweise was ich ja, einfach mal in die Runde schmeißen möchte, ist, Wie attraktiv findest du denn überhaupt sowas wie die Euroleague oder die Champions League? Es wird ja so diskutiert, dass die europäischen Top-Teams eine eigene Liga gründen sollen und ja, und keiner weiß wirklich, wie sich das gestalten soll oder wie das aussehen soll, wie sich die Liga wohl dann auch genannt wird, weiß man nicht. Aber schaust du die Europa League, verfolgst du das tatsächlich,
Nehmen
auch
wir
im
jetzt
Fernsehen
mal
und
die
so?
Elite-Liga, von der
Ja.
du gesprochen hast. Also erstmal zur Europa League. Ja, ist so ein bisschen verschrien in den letzten Jahren als undankbarer Wettbewerb. Genauso empfinde ich es auch. Ich muss ehrlich sagen, die Spiele, die ich in der Europa League geguckt habe, die kann ich nicht mal an der Hand abzählen, Mert, weil ich habe bisher noch nichts geguckt davon, glaube ich. Es gab es ja eine Zeit lang mal bei Kabel 1 und so, ist wahrscheinlich schon Jahre her, aber daran kann ich mich nur erinnern. Hat mich nie interessiert. Ich bin da ganz klar so ein Champions League-Gucker und bin da in der Spitze. Euroleague war jetzt für mich nie so interessant, aber wenn ich da sehe, was für Mannschaften dieses Jahr dabei sind, dann kann es durchaus, gerade ab dem Viertelfinale etc., kann es interessant werden. Ist jetzt aber für mich kein Wettbewerb, der zwingend notwendig ist. Aber ich denke, wirtschaftlich ist er halt notwendig und da gibt es trotzdem auch noch genug Geld abzugreifen, dass die Vereine das immer mitmachen werden.
Ja.
Und bevor es so eine Elite-Liga gibt, weil da verschließe ich mich völlig, das finde ich einfach kompletten Quatsch, darauf habe ich gar keine Lust. Ich finde die Champions League, so wie sie ist, eigentlich ein super Wettbewerb, um zu vergleichen, wer in Europa auf Vereinsebene die Spitze bildet. Auch wenn das natürlich kohletechnisch, haben wir ja immer schon drüber gesprochen, in England, Spanien etc., da nochmal viel besser aussieht. Trotzdem bin ich mit dem Champions League-System eigentlich so, wie es gerade ist, sehr zufrieden und weigere mich da, dem Neuen offen gegenüber zu stehen auf so eine Elite-Liga. Nee, darauf habe ich gar keine Lust. Es
Okay,
kommt darauf an, wie man dann so einen Wettbewerb gestaltet. Wenn man mit einem ordentlichen System daherkommen würde, okay. Aber wenn man jetzt sagt, man packt alle Teams da rein von der Euroleague und Champions League, dann wird das so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft und das wird langweilig.
auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Ja, ich tue mich ja schon in der Champions League teilweise schwer, da wirklich die Gruppenphase, da wirklich jedes Spiel zu gucken, beziehungsweise ja, da wirklich dabei zu sein. Und in der Euroleague habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Gruppenspiel mehr angeschaut. Das ist tatsächlich so wie du. Da wird es erst interessant ab dem ja, Viertelfinale, Halbfinale. Aber zu der Elite-Liga muss ich sagen, da würde ich das schon ganz gerne sehen, muss ich sagen, wenn man das wirklich richtig gut aufbaut. Weil, wie gesagt, wir reden ja gerade auch davon, dass erst die Halbfinale, Finals wirklich interessant werden. Und wenn man dann diese Teams, die in diesem Becken dann tatsächlich auch schwimmen können, ja, so eine Liga bilden, die wirklich Woche für Woche oder alle 2 Wochen dann gegeneinander treffen, würde ich schon sehr interessant finden, auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern, wenn das so ist. Und ja,
Ja,
man muss ja
wie
auch.
gesagt, kommt mir aufs System an. Wenn jetzt so eine Teams da wie AEK Larnaka mit reingeschmissen werden, ich meine, die müssen ja auch irgendwie überleben und qualifizieren sich da für so eine Euroleague. Und wenn da jetzt gesagt wird, okay, Euroleague gibt's nicht mehr, wir schmeißen euch da mit rein in diese Elite-Liga, ey, die werden da abgeschossen.
Da, ja,
Woche für Woche.
da bin ich auf
Und
jeden Fall
das
bei dir.
will auch dann, ja, muss ich sagen, will ja auch keiner sehen.
Ja,
So.
da bin ich auf jeden
Also,
Fall bei dir. Da ist die Euroleague, muss ich
ja.
sagen, auch perfekt für solche Vereine, die wirklich dann nochmal ja, international spielen dürfen und auch nochmal ein bisschen was in die Tasche kriegen. Aber so in der äußersten Spitze, also ganz, ganz weit oben, Teams jetzt wie Bayern, Real, Barcelona, etc. Wenn die tatsächlich eine eigene Liga bekommen, dann was gibt Schöneres als Fußballer? Also muss man auch mal ehrlich sein, wenn die da wirklich regelmäßig aufeinandertreffen, dann wäre das überragend, muss ich sagen.
Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, da muss man ein System finden oder müsste man eins finden, was da wirklich passt. So wie die Champions League jetzt gerade abläuft, ist es, denke ich, okay. Man könnte sicherlich noch an einigen Stellschrauben drehen, aber jetzt, momentan, ist das für mich auch natürlich der spannendste Wettbewerb so und da wird sich, denke ich, auch in den nächsten Jahren nichts dran ändern. Ja, oder? Willst du noch was loswerden zur Euroleague? Haben wir noch was vergessen?
Nee,
Willst du noch was sagen?
ich sag mal, ich kann ja mal den Zuhörern ein bisschen was entgegenbringen. Und zwar, ich kann ja gerne mal Instagram ein Bild dazu posten und dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, ob das wirklich Sinn macht, so eine Elite-Liga aufzumachen oder nicht. Ja, wie ihr seht, sind wir uns beide hier nicht wirklich einig und können uns auch nicht wirklich vorstellen, wie das sich gestalten wird oder wie das aussehen sollte. Ihr könnt ja mal da ein bisschen eure Kommentare, eure Gedanken da lassen. Ja, ich würde sagen, wir machen dann einfach mal weiter mit
Den
ja, der
Länderspielen.
überragenden, der unverzichtbaren Nation League. Oder was sagst du?
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Thema. Jetzt hast du mich kalt erwischt, Mert. Da kriege ich Verdacht auf Gänsehaut, sagt mein Arzt. Oder Verdacht auf blauer Fleck. Da habe ich gar keine Lust drüber zu reden, über diese Nations League. Musste erst mal googeln, was genau ist denn die Nations League und wie funktioniert die und so und was macht die und wer kommt da weiter, wo will man da hin, was bringt das alles? Ja, das bringt eigentlich gar nichts. Das ist so ein Wettbewerb untereinander jetzt. Da gibt es auch einen Pokal für, aber hat keinen Einfluss auf EM-Quali, WM-Quali. Ist jetzt praktisch eine andere Form der Testspiele, damit es um
Ist
was
einfach
geht.
da.
Ist einfach da. Da gibt es jetzt Punkte und da kann man jetzt nicht mehr so viel ausprobieren, wenn einem das Prestige so wichtig ist, wie jetzt der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich. Die haben zweimal gewechselt. Jogi Löw hat sich dann in der 83. Minute entschieden, auch Leroy Sané noch mal ein paar Minuten zu geben, damit er sich zeigen kann, bevor er dann abgereist ist nach Hause zu seiner Frau und seinem Kind. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, also ich verstehe den richtigen Sinn jetzt dahinter noch nicht. Hat er sich dir schon aufgezeigt, oder?
Also, ich habe es auch gegoogelt und ich habe tatsächlich gar nichts verstanden, wie überhaupt nichts von dem Modus, gar nichts und wieso, weshalb, warum. Es, ja, also so eine Nation League, muss ich sagen, ist nerviger als Kleingeld, glaube ich. Also, muss ich sagen, muss ich sagen, kann ich gar nichts mit anfangen. Allgemein so Länderspielpausen ist.
Einfach mal ins Blaue hinein, wie ein
Richtig,
Taucherverein.
richtig, richtig. Richtig. Ja, damit kann ich eben gar nichts anfangen. Allgemein, so Länderspielpausen sind. Bundesliga hat gerade erst angefangen und dann ist schon wieder Pause und man ist gerade so in der Vorfreude, okay, geil, Sommerpause gehabt, so lange Pause gehabt, jetzt kommen wieder Spiele und dann kriegst du wieder so eine Länderspielpause vor die Nase gesetzt. Ja, finde ich, ja, schwierig, weiß nicht, kann ich nichts mit anfangen, aber ja, Deutschland hat es ja, positiv gestaltet, sag ich mal. Ein Unentschieden gegen den amtierenden Weltmeister und souverän, super souverän. Ich hab 10 Minuten von dem Spiel gesehen. Deutschland gegen Peru, 2-1 gewonnen.
Oh, ja, auch noch gewonnen. Die zählen aber nicht zur Nations League, das kann ich dir jetzt nochmal sagen, Mert. Da
Aha,
zählen
okay.
nämlich nur die UEFA-Vereine dazu, Länder. Und das sind 55 an der Zahl. Aber die haben ja nichts damit zu tun, Peru. Die gehören nämlich nicht
Okay,
zur UEFA, sondern zur
verstehe.
FIFA. Und das war jetzt also ein offizielles, normales Testspiel. So. Und Michel Platini hat sich diesen ganzen Wettbewerb ausgedacht. Und ja. Wie gesagt, er ersetzt die normalen Testländerspiele und Pokal. Es gibt Auf- und Abstieg. Mein Gott, wer will das wissen? Also, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann ja, fragt woanders bitte. Und ja, ansonsten können wir Deutschland, Frankreich 0:0. Deutschland hatte viele Chancen. Jogi Löw hat ein bisschen umgestellt. Marco Reus wieder vorne in der Spitze. Ja, Mert, war das der Durchbruch jetzt? Ist Deutschland zurück? Sind wir wieder da? Sind wir wieder weltmeistertauglich?
Ja, was soll man dazu sagen?
Die Franzosen am Rande der Niederlage hatten wir sie, Matt.
Ja, also erstmal muss man ja sagen, gegen den amtierenden Meister unentschieden zu spielen, ist schon mal
Weltmeister.
Weltmeister, was habe ich gesagt?
Meister.
Meister. Weltmeister ist natürlich erstmal positiv,
Okay.
aber dazu muss man auch sagen, so am Ende des Tages sind wir Deutschland und unser Anspruch sollte, glaube ich, trotzdem der WM aus jetzt weiter oben bleiben und ich glaube, also ich wäre nicht zufrieden gewesen, wenn ich jetzt ein deutscher Nationalspieler wäre und jetzt mit 0-0 nach Hause fahre und jeder findet das Ergebnis positiv, könnte ich glaube ich nichts mit anfangen. Also ja, sollte ein Neustart sein für Deutschland. Jogi Löw hat ja ein bisschen was ausprobiert, wieder zurück zum alten System mit 4 Innenverteidigern in der
Genau, ja,
Viererkette.
wie bei der EM.
Genau, und ja, das hat auch nicht so gut funktioniert, muss man sagen,
Ohne
weil,
Benedikt Höwedes ist es
ja,
schwer.
also da muss man sagen, Benedikt Höwedes ist natürlich, da hat noch Linksverteidiger gespielt, überragendes Turnier gespielt. Ja, jetzt Linksverteidiger hat Antonio Rüdiger gespielt und ja, du merkst es schon an meinem Lachen.
Mehr, möchtest du da was sagen, oder?
Also, der hatte erstmal Krach mit seinem eigenen Spiel, dann hat er Krach mit seinen Beinen und seinen Füßen und dann kam noch Mbappé dazu. Ja, der hatte auf jeden Fall Schwierigkeiten, sage ich mal, auf der Position. Ist natürlich auch nicht
Mbappé
seine
ist natürlich auch
Position.
ein Kracher, das muss man
Ja,
sagen. Wenn es da
aber
Krach gibt, da.
ja, ich hoffe, das wird der Jogi Löw eingesehen haben und ihn nicht nochmal dahin stellen, weil der, teilweise tat er mir auch leid, muss ich sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl
Thomas
jetzt.
Müller hat gesagt, der hat ein Turbo in seinem Hintern.
Ja, über Mbappé braucht man nicht reden, der überragende Spieler. Aber ich weiß jetzt nicht, was dieses Unentschieden für Deutschland bedeutet. Also für Jogi Löw war es, glaube ich, positiv, weil hätte er jetzt nochmal verloren, dann wäre, glaube ich, auch die ganze Analyse mit der Pressekonferenz nochmal richtig in
Ja, der
Frage
Druck
gestellt
wäre
worden.
natürlich wieder da gewesen. Druck auf den Kessel, ne? Also
Genau.
Joshua Kimmich auf 6.
Joshua Kimmich aufgesetzt, das war es ja eigentlich seine Position, also was viele nicht wissen, der hat tatsächlich als Sechser angefangen und ist wirklich nur bei den Bayern halt rechts raus. Und ich finde Joshua Kimmich, das ist so ein Spieler, den kannst du überall einsetzen, der wird immer Leistung bringen und der wird immer auch stabil spielen. Der, glaube ich, könnte sogar im Tor sein und der wird eine gute Leistung bringen.
Tatsächlich hat Jogi Löw ihn rechts hinten ja eingesetzt bei der EM. Daher kam das ja, glaube ich, nicht bei den Bayern. Unter Pep Guardiola war er immer noch im Mittelfeld zu finden. Ja, jetzt das erste Mal wieder auf der 6. Hat er ganz ordentlich gemacht, oder?
Hat er ganz ordentlich gemacht, muss ich sagen. Also wie gesagt, Joshua Kimmich ist so ein Typ,
Kannst du überall hinstellen.
ja, der wirkt auch so auf dem Feld, wenn man den so wahrnimmt, also so wie ich ihn wahrnehme, den kann man überall hinstellen und der wird eine gute Leistung bringen. Auch selbst in Positionen, wo der vielleicht halt gar nicht zu Hause ist, aber der nimmt die
Also,
Aufgabe an und
er hat das
macht das
Philipp
gut.
Lahm-Syndrom.
Ja, also ich muss sagen, ich bin von Joshua Kimmich schon seit längerem mehr überzeugt, muss ich sagen. Für mich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler der vergangenen Saison bei den Bayern, muss ich sagen, weil der war komplett konstant, hat sein Spiel komplett durchgezogen und überragende Spiele auch gemacht.
Okay.
Ja, der war ja auch mächtig in der Kritik nach der WM, von wegen, der sei immer zu weit vorne und alles und ja, bla bla bla.
Gut, da schließen wir uns nicht an.
Ja, auf jeden Fall, Joshua Kimmich, ich bin überzeugt von ihm und ja, auf der 6 kann er auf jeden Fall spielen, wieso nicht?
Ja, also Toni Kroos dadurch ein Stück weiter vorne.
Ja.
Vielleicht ja auch nicht schlecht für ihn. Thomas Müller wieder rechts Mittelfeld, wieder verschenkt. Verstehe ich nicht. Habe ich auch schon zur WM drüber geredet, dass das für mich nicht geht. Und wie gesagt, Thomas Müller ist da einfach verschenkt. Kann er spielen? Natürlich, keine Frage. Ja, ich weiß es auch. Er kann auch rechts außen spielen. Hat das bei den Bayern auch oft erfolgreich gemacht. Aber er ist halt für mich im Zentrum viel, viel wertvoller, weil er der Raumdeuter ist, weil er einen guten Abschluss hat, weil er einfach weiß, wo die Kiste steht und sich durchmüllert. Ist einfach so. Und Marco Reus im Gegenzug vorne fühlt sich da ja nicht immer ganz so wohl als alleinige Spitze, als falsche Neun, wie man immer so schön sagt. Auch ein, naja, über den Begriff, ja, kann man sich streiten. Warum spielt er nicht rechts Mittelfeld und Thomas Müller dann in vorderster Front? Ja, traut Jogi Löw vielleicht der Thomas technisch nicht ganz zu, weiß ich nicht, woran das liegt. Ja, würde ich mich freuen, wenn das einfach mal getauscht wird. Aber sonst, ja, 2-1 jetzt gegen Peru, souverän ist anders, aber gewonnen.
Aber gewonnen, ja. Das ist, glaube ich, am Ende, was zählt. Ja, zu Müller muss ich ja sagen, Mario Basler hat sich ja ein bisschen über ihn, ja, beschwert, sage ich mal. Der hat sich gewünscht oder
Okay.
gesagt, bei unseren Freunden hier vom Doppelpass hat er sich gewünscht, dass Thomas Müller zurückgetreten, also dass er hätte gern gesehen, dass Thomas Müller zurücktritt, weil er momentan jede Flanke zum Mond schießt, zur ISS. So, da hat er schon eine gewagte Aussage gebracht,
Ah,
auf jeden
okay.
Fall. Ja, ganz komische Aussagen da von Mario Basler, kann ich nicht verstehen. Naja,
Also ich muss ja sagen, sonst bin ich da ähnlicher Meinung wie Mario. Der ist ja auch natürlich immer gerade raus und übertreibt dann auch gerne mal. Aber Thomas Müller gehört für mich einfach immer dazu und er wird auch wieder noch seine ganz, ganz starke Phase kriegen, wo er wieder alles treffen wird. Er macht das jetzt bei den Bayern schon sehr gut und ich glaube, wenn in der Nationalmannschaft dieses Selbstvertrauen und die Selbstverständnis im Spiel wieder da ist, die Automatismen wieder da sind und nicht immer so zusammengewürfelt wird, dann wird auch Thomas Müller da wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
ja, Kovac hat das ja, oder hat das jetzt so gemacht, dass er tatsächlich mehr auf der Zehner-Position sozusagen ist, aber da wirklich als Freigeist machen kann, was er will. Und das hat ja in der Vergangenheit jetzt schon Früchte getragen, würde ich
Ja.
sagen. Also gegen Die ersten Bundesligaspiele hat er für mich ganz ordentlich, ganz gut sogar
Hat er gut
gespielt.
gespielt,
Ja,
getroffen, vorbereitet,
genau.
alles.
Also
Also.
von daher, Thomas Müller, super Spieler, muss eigentlich immer jedes Spiel spielen, bin ich da auf jeden Fall deiner Meinung.
Bei
Und
Thomas Müller ist es ja auch so, er läuft immer sehr, sehr viel und das sehen dann viele Leute nicht. Er arbeitet unheimlich viel für die Mannschaft, auch wenn dann vieles mal nicht so läuft,
ja.
aber oder vieles nicht so funktioniert, besser gesagt. Aber das ist halt so ein Ding. Dadurch reißt er viele Wege, reißt er viele Räume, macht so viel, dass das bei anderen Spielern fällt das nicht so auf.
Was ich bei Thomas Müller tatsächlich sehr beobachtet und sehr, also was ich beobachtet habe und was ich sehr schätze, ist, was er gegen den Ball macht. Da können sich einige Stürmer tatsächlich eine Scheibe abschneiden von von seinen Laufwegen her. So wie er die Verteidiger zuläuft oder wann er zuläuft, wann er anläuft und welche Wege er da macht, wann er den Raum zumacht, wann er die Möglichkeit lässt, den Außenverteidiger anspielen zu lassen, um da den
Genau.
Druck aufzubauen, da muss man sagen, ist Thomas Müller mit Abstand der Beste überhaupt in der Bundesliga. Sage ich jetzt einfach so. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber das ist das, was ich beobachtet habe.
Und
Sein
das ist
Anlaufverhalten ist einfach
genau das,
überragend.
was ich meinte. Also der macht so viel Wege, auch in der Defensive, aber auch in der Offensive und reißt da Löcher für andere. Und das wird immer unterschätzt, aber genau solche Spieler brauchst du halt in der Mannschaft. Du brauchst nicht nur die Feinen, die den entscheidenden Ball durchspielen, was er auch durchaus kann. Nein, du brauchst auch die, die die Wege machen, die dann wehtun. Und deswegen gehört er für mich immer dazu. Wie gesagt, jetzt nur in Richtung Mario Barça da. Ja, und dann gab es natürlich noch ein paar andere Länderspiele. Für uns jetzt interessant war es Dänemark gegen die Slowakei. Ja, die dänischen Spieler sind nicht angetreten zum Spiel, weil es da Sponsorentheater gab. Und zwar wollen die dänischen Spieler eigene Verträge abschließen mit ihren individuellen Sponsoren. Und das war bisher in der Nationalmannschaft nicht möglich und deswegen ging es da ein bisschen zur Sache. Ja, da gab es dann Aussagen hin und her von den Spielern als auch von den Verantwortlichen. Auf jeden Fall haben die Dänen dann 11 andere Spieler
Genau.
gefunden, die auflaufen konnten.
Ja.
Und darunter war der Futsal-Torwart, Futsal-Nationaltorwart, gegen den ich auch schon auf der Platte stehen durfte und der auch schon von mir den einen oder anderen beigehalten hat. Hat einen ganz guten Eindruck gemacht gegen die Slowaken.
Gehalten?
3-0, ja, auch mal gehalten.
Nicht aufs Netz geholt?
Doch, aber erst nach Vorlage. Auf jeden Fall haben die 3-0 verloren. Die dänischen Funktionäre, einer der dänischen Funktionäre, betitelte es als die schönste Niederlage der dänischen Fußballgeschichte.
Ja, schon ein bisschen kurios, muss man sagen, dass da Dänemark tatsächlich mit so einer Notelf antreten musste. Ja, habe ich jetzt so gesehen nicht wirklich, also stecke ich nicht drin, habe ich nicht tatsächlich beobachtet. Ich habe da wirklich nur mitbekommen, dass es irgendwie Probleme gab mit den Sponsoren. Und erst als ja, das Thema Futsal hochgekommen ist, wurde ich ein bisschen wach und habe mich da mal ein bisschen reingelesen und gehört, was da los ist. Und ja, habe dann mitbekommen, dass tatsächlich mehrere Spieler der Futsal-Nationalmannschaft in Frage kommen sollten. Und ja, am Ende hat tatsächlich der Torwart gespielt. Und ja, ich glaube, für die überragend, gegen so eine Stars wie Hamšík mal antreten zu können und
Absolut,
auch mal
absolut.
so eine Plattform zu bekommen für Futsal, ist das, glaube ich, auch überragend, da dieser Sport in Dänemark vielleicht ein bisschen größer als in Deutschland. Aber ja, ist, glaube ich, trotzdem ja, eine super Plattform, um Futsal ein bisschen größer zu machen. Oder wie siehst du das?
Absolut, war auf jeden Fall in aller Munde und ich glaube, alle haben sich gewundert, dass das überhaupt möglich ist und das müsste man sich mal in Deutschland vorstellen, wenn sowas passieren würde. Und das Ganze war eigentlich auch nur möglich, denn wären die Dänen nicht angetreten, wäre ein Ausschluss bei der EM möglich gewesen. Und um diese Strafe zu umgehen, haben ja, sich die dänischen Funktionäre und Aktiven dort im Verband gedacht, Mensch, da aktivieren wir ein paar Futsalspieler. Der restliche Spieler waren Spieler aus der dritten Liga in Dänemark. Ja, auf jeden Fall sehr mutig. Der ganze Konflikt scheint sich jetzt so langsam aufzulösen. Die Dänen sind jetzt im ersten Spiel der UEFA Nations League wieder gegen Wales angetreten, haben 2-0 gewonnen. Und da ist man jetzt weiter in den intensiven Gesprächen, um das Ganze zu beenden. Die Spieler haben vielleicht auch nicht gedacht, dass der dänische Verband wirklich so durchgreift und dann die Futsalspieler und die Amateure ins Rennen schickt. Haben sie aber gemacht und ich meine, für die natürlich eine mega geile Erfahrung. Also, wenn man da nochmal ein Fußball-Länderspiel in der Vita hat. Ich denke, ja, für alle, die dort mitspielen durften, gewonnenes,
Ja, da
ein
müssen wir.
geiles Erlebnis.
Geiles Erlebnis, absolut. Da bleibt uns natürlich nur zu hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft auch mal streikt, damit du vielleicht mal dein erstes A-Länderspiel machen
Du,
kannst.
da
Auch
würde ich mich
weil.
freuen.
Ja, auf jeden Fall eine super Aktion, glaube ich, für die Jungs und ein super Erlebnis. Und ja, beim Fußball bleiben wir auch mal direkt. Und zwar, ja, schon, wie schon angesprochen, wer Stefan mal tatsächlich live erleben möchte in der Halle,
Oh,
gibt
Werbung.
es die Möglichkeit. Und zwar am 24.09. gibt es das Länderspiel zwischen Deutschland und Georgien. Um 17:30 Uhr findet das Ganze statt. Hier in Hamburg tatsächlich. Und es gibt noch einige Karten. Und ja, da kannst du mir mal ein bisschen was sagen, wie du das siehst. Georgien, ist das futsaltechnisch, ist das ein schwerer Gegner?
Ja, da kann ich
Oder?
gern was zu sagen, Mert. Und zwar ist am 24. das Hinspiel und am 25. ist an gleicher Stelle das Rückspiel. Und Georgien ist ein Land, was im Fußball jetzt noch nicht so die Riesenbedeutung hatte. Da kannte man halt früher die Spieler in der Bundesliga wie Levan Kubiashvili
Die
oder
Willis.
Skitschischwili
Ja.
oder Jaschwili und wie sie alle hießen. Ja, die waren da alle da und es gab schon mal einen Vergleich zwischen uns im Futsal, nämlich vor den ersten offiziellen Länderspielen kam es zum Länderspiel in Georgien, da durften wir hinreisen und durften dann dort unsere ersten beiden inoffiziellen Länderspiele machen und sind da ein bisschen untergegangen in Georgien. Die haben die Halle voll gemacht und die haben sich vor jedem Ball geworfen, als wäre ihre Mutter im Tor und könnte den Ball abbekommen. Die haben wirklich alles getan, um ihr Tor zu verteidigen und waren spielerisch sehr, sehr stark. War allerdings damals eine sehr erfahrene Truppe. Da waren viele Spieler dabei, die jetzt nicht mehr spielen. Ich denke, die bauen da auch so ein bisschen um. Und genauso wie es jetzt hier in Deutschland der Fall ist. Und damals war tatsächlich Levan Kubiashvili zu Gast und hat ein signiertes Trikot der georgischen Nationalmannschaft in Empfang genommen und ein kleines Interview in der Halbzeitpause gegeben. Deswegen bin ich auf den eben nochmal zu sprechen gekommen. Es wird ganz interessant. Ich bin gespannt, inwiefern die sich verbessert haben oder was die so gemacht haben. Die haben einen sehr, sehr guten Torhüter, das kann ich noch sagen. Der war bei Jukra Gygorsk, gegen den durfte ich auch in der Champions League nochmal ran. Hat dort schon den einen oder anderen Titel in der Champions League eingefahren und der ist nämlich georgischer Nationaltorhüter. Und da freue ich mich aufs Wiedersehen am 24.
Ja, sehr gut. Ja, dann bleibt dir nur zu sagen, auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Ich hoffe, dass die Spiele
Danke.
wirklich positiv gestaltet werden. Und ja, ich würde dann sagen, das war's für heute, oder?
Ja, nee, einen haben wir noch, einen haben
Oh,
wir noch
Entschuldige.
und
Entschuldigung.
das wurde hier rausgerissen, weil du hier
Oh.
auf einmal mit deinem Werbeteil für die Futsal-Nationalmannschaft kommst, von dem ich nichts wusste.
Entschuldigung.
Wir haben natürlich noch Toni Groß und Leroy Sané.
Klar.
Eine enge Freundschaft.
Ja, da muss man sagen, tatsächlich, Toni Kroos hat ja vor der WM schon einige Aussagen getätigt, dass er, ja,
Manchen Spielern ein bisschen die Professionalität abspricht.
genau, so ein bisschen die Mitspieler wirklich kritisiert hat und hart rangenommen hat, muss man schon sagen, weil da mit so einer Aussage in die Öffentlichkeit zu gehen, ist schon mal, ja, eine Aussage, muss man sagen. Und ja, dann hat er jetzt gleich nachgelegt, muss man sagen. Jetzt vor den Länderspielen, jetzt gegen Frankreich, hat er natürlich nachgelegt und.
Vielleicht auch aus aktuellem Anlass, Leroy Sané wurde er nicht nominiert für das letzte Spiel von Manchester City,
Genau.
von Pep Guardiola. Und da hat Toni Kroos Folgendes gesagt, Matt.
Und zwar hat er die Körpersprache von Leroy Sané diesmal auch namentlich erwähnt und kritisiert und gesagt, ja, man hat den Eindruck, dass er es tatsächlich nicht ernst nimmt oder ja, so halt ein bisschen Larifari unterwegs ist und nicht wirklich die nötige Ernsthaftigkeit an Tag legt, um wirklich dann auch die Spiele zu gewinnen. Und ja, für mich ist das ziemlich hart, muss ich sagen. Ich habe ja schon vor der WM gesagt, beziehungsweise wo dann bekannt gegeben wurde, dass Leroy Sané tatsächlich nicht dabei ist, schon gesagt, dass das auch an Toni Kroos liegt. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich einfach den Eindruck auch gewonnen hatte nach seinen Aussagen, dass er, ja, Toni Kroos, muss man jetzt nicht drüber reden, ist eine gestandene Größe auch in der Nationalmannschaft und sein Wort hat höchstwahrscheinlich auch Gewicht in der Truppe auch, und auch bei den Trainern. Und wenn Toni Kroos solche Aussagen tätigt, dann wird er Wer weiß, was er intern dann sagt
Also er hat
gegenüber dem
Einfluss
Trainer.
genommen,
Ich bin,
sagst du.
also ich glaube es tatsächlich, dass er Einfluss genommen hat, auch ob gewollt oder ungewollt, lassen wir mal da stehen, aber die Aussagen getätigt hat und er sich bestimmt auch bewusst ist, dass solche Aussagen auch bei Jogi Löw ankommen und ja, da sein Wort auch Gewicht hat bei den Trainern, wird das auch Spuren hinterlassen haben und ja, dementsprechend schon ein bisschen komisch, muss man sagen. Man hat ja auch die Debatte mitbekommen, um
Ja.
ja, in der Truppe gab es ja auch schon so Grüppchen, oder dass sie ja Grüppchen gebildet haben und alles, und ja, finde ich irgendwie ein bisschen komisch jetzt, dass da solche Aussagen getätigt werden.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Denn wenn Toni Groß, wie du sagst, hat einen gewissen Status, hat ein Standing innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Nationalmannschaft, und wenn Jogi Löw ihn vielleicht auch mal fragt, so vor der WM, wie siehst du einige Spieler? Auf den und den Positionen tue ich mich noch schwer, da weiß ich nicht so richtig. Wenn er ihn da so fragt, mal nach seiner Meinung, um da so einen Eindruck zu gewinnen, ich glaube nicht, dass Toni Kroos so viel Einfluss nehmen könnte, dass Jogi Löw sagt, okay, nur wegen dir nehme ich ihn nicht mit, sondern er wird sicherlich seine Richtung haben, und wenn dann jemand kommt wie Toni Kroos und sagt, ja, okay, bei Leroy, da sehe ich einfach nicht die nötige Ernsthaftigkeit oder den Willen, noch was zu erreichen im Moment, dann kann das sicherlich Einfluss nehmen, aber ich glaube, er kann dann nicht fest mitentscheiden. Und ich finde es aber auch gar nicht schlimm, dass er das so anspricht, oder komisch, wie du es jetzt gesagt hast. Ich finde das eigentlich, ja, es ist für Leroy vielleicht auch so ein kleiner Wachrüttler. Natürlich springt er jetzt so ein bisschen auf den Zug auf von Pep, aber er hat natürlich auch ganz klar gesagt, dass jeder weiß, wie viel Qualität er mitbringt, und hat ihn auch nochmal besonders gelobt, indem er gesagt hat, diese Qualitäten hat so kein anderer deutscher Spieler, sondern nur Leroy Sané. Und er wünscht sich, dass er die mehr auf den Platz bekommt und natürlich noch mehr umsetzen kann und es nicht an seiner Einstellung hapert. Also da hat er für mich absolut eigentlich was Gutes gemacht. Ist gar nicht so negativ behaftet jetzt, wie es so vor der WM nochmal war. Da gab es vielleicht auch einen kleinen Disput zwischen den beiden, das weiß man ja nicht so richtig. Da gab es ja einige Handbewegungen während der Länderspiele. Ja, die interpretieren wir natürlich dann immer so, wie wir es möchten, aber ich denke, da war der Konflikt noch größer. Ich denke, jetzt wollte Toni Groß nur noch mal darauf hinweisen, so, Leroy, komm, Junge, gib mal wieder ein bisschen mehr Gas. Du merkst gerade im Verein, du merkst auch hier, du bist für uns ein wichtiger Spieler. Ich will dich performen sehen, und da muss deine Einstellung auch immer ein bisschen, ja, ein bisschen optimaler einfach sein als in der Vergangenheit.
Ja, da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob Toni Kroos das wirklich so formuliert, wie du es machst hier. Dann könnte man das natürlich auch nachvollziehen. Ich meine, was intern gesprochen wird, ist natürlich was anderes. Wenn ich intern von Face to Face mit jemandem rede und sage, du, hör mal zu, ich habe das Gefühl, Punkt, 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 das und dies, dann hätte ich auch kein Problem damit. Ich finde es aber halt ein bisschen komisch, dass er tatsächlich so den Weg ein bisschen in die Öffentlichkeit sucht. Wie gesagt, Leroy Sané war jetzt so ein Thema rund um die WM. Ja, war ziemlich brisant. Erstmal nicht mitgenommen worden, obwohl er ja der beste Spieler bzw. der beste Jugendspieler oder wie sagt man,
Ja,
der beste Jugendspieler in der Premier League war,
Nachwuchsspieler.
Nachwuchsspieler in der Premier League war und ja auch absolut überragend performt hat in der Liga und alles drum und dran. Und deswegen fand ich es ein bisschen komisch, dass das so in die Öffentlichkeit
Ja,
gegangen
wir
ist.
kennen natürlich beide auch Toni Kroos. Und da möchten wir jetzt auch mal, oder sage ich einfach mal, wir wussten immer schon, er hat diesen gewissen Hang zur Arroganz. Den hat er schon immer mitgetragen, weil er immer ein überragender Spieler war und das auch wusste und jeder ihm das gesagt hat. Und ja, diesen Hang hatte er schon immer. Und nichtsdestotrotz probiert er sich gerade auch nochmal ein bisschen zu positionieren in der Medienlandschaft. Er war in den letzten Jahren hier in Deutschland kaum präsent. Dadurch, dass er bei Real Madrid war, hatte nicht so das Spotlight, hat nicht so viele Interviewaussagen getätigt, die jetzt ja polarisiert haben oder wo er so im Hauptpunkt des Interesses standes, sondern es war immer der Erfolg, der eigentlich für ihn gesprochen hat. Und in diesem Jahr gibt er zum ersten Mal so richtig Interviews, ist halt jetzt eine Führungspersönlichkeit in der Nationalmannschaft und möchte sich da auch so medial genau positionieren, dass man weiß, okay, wenn Toni Kroos was sagt, dann hat das eine Bedeutung und so. Und ich glaube, das steckt einfach da so ein bisschen dahinter. Er weiß auch, dass Leroy Sané in der Lage ist, in den nächsten Jahren nochmal einen Riesenschritt zu machen und einer der wichtigsten Spieler für die deutsche Nationalmannschaft zu werden. Und ich glaube, er macht das einfach, weil er ein bisschen clever sein will. Positioniert er sich so, dass er ein bisschen ihn in die Kritik nimmt, dass er in den nächsten Jahren einfach einer der Spieler ist, die davon profitieren, nicht nur von Leroys Leistung, sondern dass er auch sagt, so, ja, guck mal, ich habe es euch schon immer gesagt, er ist so stark, aber er kann die Leistung jetzt noch nicht bringen,
Ja.
weil er nicht die Einstellung hat und deswegen macht er das.
Ja, okay. Ja, kann natürlich sein. Da muss man, ja, so clever ist er auch tatsächlich dazu, das muss man da sagen. Ich glaube schon, dass er ja, das auch überlegt gemacht hat. Aber ich fand es, wie gesagt, nur so komisch, dass man dann halt den Weg der Öffentlichkeit sucht. Ich fand ja auch Mats Hummels Aussagen nach den Niederlagen, so macht man einfach nicht, beziehungsweise macht
Du,
man intern
dass ich das
so.
nicht so gehört, okay, aber mein
Also,
Gott, wir sind alles Männer,
ja, so am Ende des Tages, das stimmt, ja. Und ja, Leroy Sané, das muss ich auch,
also
haben
in
wir
der
auch gesagt.
Türkei hätte das zum Beispiel viel mehr Wellen geschlagen, glaube ich, wenn man da seinen
Definitiv,
Mitspieler so kritisiert hätte.
definitiv. Ich glaube, aber da, das ist das Ding, da würde auch keiner vor das Mikrofon treten und solche Aussagen bringen, weil dann hätten die direkt erstmal intern das geklärt und das wäre der letzte Schritt gewesen. Und
Da wäre
ja.
dann Gökhan Töre mit Knarre im Hotelzimmer.
Ja, höchstwahrscheinlich dann mit Knarre und Gang. Auf jeden Fall, ja, fand ich irgendwie komisch, die Aussagen, aber ja. So ist es halt nun mal. Leroy Sané ist dann auch frühzeitig von der Nationalmannschaft abgereist und ist Vater geworden. Das ist natürlich auch ja, viel mehr wert, beziehungsweise das Schönste, glaube ich, mit auf der Welt. Und da sagen wir auch nochmal herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. Und aber jetzt war es das, glaube ich, für
Jetzt
diese
war es das
Woche.
mit der Folge, Mert, und wir bedanken uns, wie ihr die letzten Folgen angenommen habt. Natürlich jetzt alles immer so ein bisschen länger geworden. Ja, das ist eigentlich aus dem Zufall oder aus purem Aktionismus heraus entstanden. Es ist einfach passiert. Wir machen so weiter und wir hoffen natürlich weiter auf euer Feedback und auf eure Kritik und freuen uns da, wenn ihr uns abonniert. Nicht nur bei Instagram, nein, auch bei Anchor, bei Apple Podcasts, bei Spotify, Overcast und, überall, wo es denn geht. Und freuen uns über Rezensionen etc. Und das Schlusswort kriegt wie fast immer Mert.
Und wie jede Woche kann ich mich Stefans Worten nur anschließen und abwarten, bis er wieder dazwischen gerät, bis ihm was eingefallen ist. Oder ich führe meinen Satz zu Ende und bedanke mich auch bei jedem, der zugehört hat. Und wie Stefan schon
Ach ja,
gesagt
einen habe ich noch. Und wir suchen immer noch einen Jingle. Wenn ihr eine Idee für einen Jingle habt, dann lasst ihn doch uns gerne zukommen. Ja, und da spreche ich jetzt nochmal jemanden speziell an. Joe, du hast doch immer gute Ideen. Wenn du eine Idee hast oder dich mit einem anderen Hörer hier zusammen tust, ihr könnt auch gerne mal unter unseren Bildern kommentieren und diskutieren. Wenn ihr eine Idee für einen Jingle habt, Jingle, Jingle, dann lasst ihr uns doch gerne diese Idee zukommen. Danke, Mert.
So, und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns. Mert?
Bis dann.